Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute tragen wir Starting Grid zu Grabe. Der Nico Hülkenberg hat es tatsächlich geschafft und ist aufs Podium der Formel 1 gefahren. Wahnsinn. Leute, vor drei Wochen habe ich den Mund hier zu voll genommen, wie man das halt gewohnt ist von mir in diesem Podcast, gesagt, ja, Hülkenberg schafft es eh nie. Ja. Wenn der aufs Podium fährt, dann endet Starting Grid. Gut, dann endet Starting Grid heute. Dann ist das so. Wir feiern kein 10-Jähriges, wir gehen nicht über los und sammeln keine weiteren Werbeeinnahmen ein. Starting Grid ist heute vorbei. Aber man soll ja auf dem Höhepunkt auch aufhören. Ja, der Höhepunkt für Nico Hülkenberg in seiner Karriere, seiner Formel-1-Karriere nach 239 Rennen, endlich aufs Podest gefahren. Ich spreche darüber mit meinem Shortbread, Dennis Lewandowski.
Hallo Kevin.
Wie geht's dir?
Ich weiß noch nicht. Es ist so dieses plötzliche, nicht mehr zu wissen, was am nächsten Montag noch so bevorsteht. Ja. Ist hart. Aber ich glaube... Ja, wir haben damit alle nicht gerechnet. Ich finde, das ist ein bisschen wie, wenn du hier dieses Postcode-Lotto spielst. Du weißt, du könntest theoretisch, aber du glaubst ja nie, dass Kai Pflaume wirklich mal mit dem Scheck vor der Tür steht. Und gestern stand Kai Pflaume da.
Schlimm genug. Aber ja, das ist krass, ne? Was Nico Hülkenberg da geschafft hat. Du bist Letzter in der Qualifikation. Und dann ist passiert das Unmögliche eigentlich. Du fährst ja faktisch vom letzten Platz weg und bist am Ende ganz oben. Und bei Sky Deutschland hat er nach dem Rennen im Interview bei Sandra Baumgartner mal seine Gefühlslage versucht, so ein bisschen darzustellen.
Fühlt sich gut an. Ich meine, gerade so viele Emotionen, Impressionen, es war ein extrem intensives Rennen, wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge mit diesem ständigen Wechsel der Bedingungen und dann, ja, man ist hier immer mit einem Bein irgendwie im Grab und in der Wand und es ist einfach extrem intensiv, von daher, ich glaube, noch nicht ganz realisiert, so richtig, was passiert ist, aber ja, werde ich sagen lassen, die nächsten paar Tage natürlich fühlt sich sehr gut an, aber weiß auch nicht, mehr habe ich nicht zu melden aktuell.
Ja, er sagt mit einem Bein im Grab, er hat Starting Grid mit beiden Beinen ins Grab geschickt. Das ist ihm wohl nicht klar gewesen in seiner Wortwahl, Nico Hülkenberg, oder auch schon. Ich denke, er hat den Podcast gehört und wusste, was er anrichten wird, wenn er das schafft. Ganz interessant, seine Emotionen zu beobachten gestern, Dennis, ne? Nach dem Rennen. Also bei uns, bei unseren Hörerinnen und Hörern, in unseren Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram, in einem Discord-Channel. Du hast ja das Rennen live geguckt mit vielen, vielen, vielen unserer Community-Mitglieder. Da war natürlich die Freude. Die waren außer sich. Es haben Leute geschrieben, dass sie geweint haben vor Freude, dass das der wichtigste Moment ihrer Formel-1-Fan-Leidenschaft ist, dass Hülkenberg es endlich aufs Podium geschafft hat. Also richtig krass eigentlich. Und bei ihm selber, ich glaube, da war schon ein Stück Überforderung mit der Situation dabei, oder?
Ja, es war ja wirklich absolut nicht vorauszusehen. Du hast gerade gesagt, vom letzten Platz gestartet. Er musste ja auch lange irgendwie, also man hatte das Gefühl, oder ich hatte auch das Gefühl, so irgendwie, ja, da passiert noch was. Hamilton kam ja eine Zeit lang auch mit sehr großen Schritten ran. Und ich glaube wirklich, dass er da auch so voller Anspannung war. Und wir haben es gestern auch gesagt, er muss ja jetzt im Cockpit. Ich meine, Nico Hülkenberg ist ja vom Typ her jemand, der wirklich auch nicht so die ganz emotionale Schiene fährt. Also mehr Oscar Piastri als Lando Norris, würde ich jetzt sagen, so vom Typ her. Aber ich glaube auch, dass der eine Riesenanspannung hatte. Und gerade, und er sagte zwar in der Pressekonferenz, dass er da nicht mehr an diese vergebenen Chancen aus der Vergangenheit gedacht hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo eine Rolle spielt. Und dieses erste Podium nach so vielen Rennen, ja, dass du dann vielleicht auch erstmal so einen Moment brauchst oder vielleicht auch einen Tag brauchst, um zu realisieren, was ist da passiert. Ich glaube, er ist heute aufgewacht und konnte es dann vielleicht auch wirklich begreifen, aber das gestern war ja surreal. Also alleine der Fakt, dieser lustige Side-Fakt, dass man bei Sauber nicht mal den Champagner da hatte, um das irgendwie gebührend zu feiern, sehr cool von den anderen Teams da auszuhelfen, zeigt ja, dass man da null mitgerechnet hat, null vorbereitet war. Und ja, ich glaube einfach, das war ein Stück weit, wie du sagst, Überforderung. Das war wahrscheinlich auch erstmal so eine Emotion, die man gar nicht für irgendwie möglich gehalten hat, dass man die jetzt doch dann so schnell nochmal fühlt. Und dieser ganze Misch daraus. Aber ich finde, er war dann doch auch relativ gefasst. Also ich hätte mir fast gewünscht, dass er da noch ein bisschen mehr eskaliert wäre, ehrlicherweise. Aber er hat still genossen. Er ist der Typ, das hat man ja in den Jahren gesehen, auch in Le Mans bei seinem Sieg. Auch ein Riesending, muss man immer wieder sagen. Eigentlich das größte Autorennen der Welt gewonnen. Ja, war spannend zu beobachten, aber wie gesagt, ich hätte mir noch einen kleinen Müh mehr Eskalation gewünscht, aber hey, jetzt haben wir dieses Podium, Deutschland hat dieses Podium und wir haben, glaube ich, oder wenn ich auch das in den Gruppen gelesen habe, bei uns im Discord, da konntest du die Luft schneiden, alle haben drauf gewartet und alle haben es ihm so von Herzen gegönnt. Auch Max Verstappen, der in der Auslaufrunde da extra nochmal an ihn rangefahren ist, um ihn da wirklich mit mehreren Daumen hoch zu bejubeln. Also war schon toll, war wirklich wild auf jeden Fall.
Ja, die gesamte Formel-1-Gemeinde hat sich für Nico Hülkenberg tierisch gefreut und ja, es ist auch das Naturell von Nico Hülkenberg, auch da, wo er herkommt, am Niederrhein, da werden Emotionen noch eher ein bisschen kleiner geschrieben, glaube ich, ja, und das ist ziemlich normal, dass man sich da eher so in sich rein freut, für sich freut, aber ich bin mir sicher, privat hat es da ordentlich geknallt und wurde ordentlich gefeiert und der hat er sich auch verdient, ja. Ich denke, es ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht der allergrößte Nico Hülkenberg-Fan bin, aber ich saß natürlich auch vorm Fernseher und hatte doch leichte Gänsehaut, dass das tatsächlich passiert und dass wir darüber reden werden heute. Und er hat auch darüber geredet bei Sky Deutschland, was denn der Schlüssel dafür war, dass er diesen großen, großen Erfolg feiern konnte.
Nach dem Stopp, diese eine Runde, die wir länger draußen geblieben sind, die war natürlich Gold wert am Ende, weil die hat uns diese, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden verschafft, Puffer, die wir brauchten, die Lewis dann auch zugefahren hat. Und natürlich den Stint, ich wusste, okay, wir haben einen guten Puffer, aber das musste man natürlich durchbringen, verwalten. Ich wusste natürlich auch, dass er vom Heimpublikum alles reinlegen wird, was er hat. Und ja, es war ein Kampf, es war ein intensiv, so ein Fernduell, aber ein Kitzel, ein Nervenkitzel und sehr, sehr intensiv natürlich für mich im Auto.
Dazu muss man dazu sagen, es war nicht nur der kluge Schachzug von Sauber, ihn ein bisschen länger draußen zu lassen, es war natürlich auch ein schwerer Fehler von Lewis Hamilton in seiner Outlap, die Lewis Hamilton 10 Sekunden gekostet hat. Ja, also, und ich glaube, ohne jetzt Nico Hülkenberg das irgendwie madig reden zu wollen, oder das soll auch gar nicht so rüberkommen, das brauchst du dann auch. Genau dieses Glück in der Situation, dass der andere Fahrer sich dann auch noch irgendwie einen Hacker reinhaut und sagt, okay, ja, dann kriegst du es heute einfach. Egal was passiert, du kriegst es heute einfach. Und die Renngötter haben sich dann verschworen, gemeinsam aufgestellt. Da haben dann die ganzen Formel-1-Legenden aus Deutschland, die da oben sind, heute mal gesagt, yeah, jetzt reicht's. Also heute Hamilton schön und gut, 10-mal in Folge aufs Podium, schön und gut. Hülkenberg macht's heute. Und das vom letzten Platz, Dennis. Das ist einfach das Krasse. Sie sind nicht das Risiko gegangen mit ihm, ihn auf die Slick-Reifen zu schicken zu Beginn. Er ist aus dem Grid gestartet, konnte dadurch natürlich schon einige Positionen gut machen. Dann vor ihm ist einiges passiert, das hat ihm geholfen. Und dann hinten raus die Strategie-Calls von Sauber waren einfach extrem gut. Und diesen Overcut zu machen gegen Lewis Hamilton und ihn dann auch nicht auf den Soft-Reifen rauszuschicken, weil ich glaube, dass die Datenlage bei denen einfach viel, viel besser war auf dem Medium-Reifen, was ja viel überrascht hat, weil er hat ja noch einen frischen Soft-Reifen und man wird ja meinen, okay, der Softe geht besser. Aber ich glaube, er hat sich einfach mit dem Medium-Reifen das ganze Wochenende viel, viel wohler gefühlt. Die Pace war richtig gut. Ja, und er hat es dann auch rausgefahren. Als er dann an Lance Stroll vorbeigekommen ist irgendwann, hat man das ja auch gesehen, wie er direkt weggefahren ist. Ja, und das hat ihm dann vor dem Stopp natürlich auch geholfen, diesen kleinen Abstand hinzubekommen, den er dann am Ende mit Hilfe von Lewis Hamilton auch hinbekommen konnte. Ja, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Er hat im 239. Rennen sein erstes Formel-1-Podium eingefahren. Es waren einige vierte Plätze, Dennis. Und jetzt endlich dieser dritte Platz. Die wohl unvollendetste Karriere in der Formel 1 hat endlich, naja, die erste Vollendung gefunden. Eigentlich wäre es doch noch viel schöner, wenn er mal ein Rennen gewinnen würde. Aber wir reden hier oft über den geplatzten Knoten. Ja, das ist ja so ein geflügeltes Wort hier bei uns. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja eine Nacht drüber schlafen können, du auch, wenn dieser Knoten jetzt mal geplatzt ist, wenn diese vielleicht auch manchmal innere Blockade es noch nie geschafft zu haben aufs Podium. Und im Profisport macht sowas extrem viel aus. Das könnte nochmal eine richtige Initialzündung für diesen zweiten Karriereherbst von Nico Hülkenberg sein, der immer noch top in Schuss ist, der die Leistung bringt mit Gabriel Bortoleto. Wunderbar funktioniert, auch der hat sich ja gefreut am Funk für ihn. Ey, ich würde nicht ausschließen, dass das noch in eine richtig gute Richtung jetzt gehen kann. Und ja, das als ein eigentlich Hülkenberg-kritischer Beobachter der Formel 1, das zollt mir schon extrem Respekt ab.
Ja, es war ja vor allem gestern so, du hast ja gerade auch alles so ein bisschen schon zusammengefasst. Es hat gestern wirklich alles gepasst. Es hat vielleicht auch ihm gezeigt, eben dieses Pech, was sich ja auch lange durch seine Karriere gezogen hat. Und mir ging es tatsächlich so, ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, natürlich jetzt nicht hoffnungsvoll, sondern wirklich mit Angst, weil ich es ihm echt sehr gegönnt habe, dass da noch irgendwas passiert. Und gestern, es lief einfach alles. Es passte perfekt, er überholt Lance Stroll. Dann, wie gesagt, der Boxenstopp zur richtigen Zeit. Lewis Hamilton macht den Fehler beim Rausfahren. Gestern war es wirklich so, als ob irgendwas um ihn herum war, wie bei Mario Kart, diese Blase, und keine Sache konnte ihn treffen. Und dass das dir den Schub geben kann, und jetzt gerade mit dem Update von Sauber, was ja wirklich gut zu funktionieren scheint, dann in solchen Rennen da zu sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt erstmal aus eigener Kraft reicht. So ehrlich müssen wir sein. Es brauchte schon genauso ein Rennen, wie wir es gestern hatten in Silverstone, um dieses Podium zu holen. Aber wie gesagt, er steht immerhin davor, ab nächstes Jahr ein Werksfahrer für ein wirklich großes Werk zu sein. Natürlich ein neues Werk mit Audi, aber ich würde nicht ausschließen, wenn das da funktioniert noch innerhalb seiner Vertragslaufzeit, dass er ein Mann sein kann, der dann vielleicht auch wirklich den Sieg holen kann. Ich glaube, er hat es in sich. Ich glaube wirklich, und ich habe auch heute nochmal so drüber nachgedacht, auch so diese Reaktion, die ich zum Beispiel in meinem privaten Umfeld habe, wo nicht so viele wirklich Formel-1-Fans sind oder manche auch nur so weit entfernte Formel-1-Fans oder ehemalige Formel-1-Fans. Er hat ja auch nie so wirklich diesen Respekt und dieses Standing bekommen, was er irgendwie eigentlich verdient hat. Er ist ein wirklich herausragend guter Fahrer, sicher auch auf einem Level mit Leuten, die da viel mehr Respekt für bekommen, und natürlich auch immer ein bisschen untergegangen, weil wir ja wirklich große deutsche Fahrer hatten. Auch zu seiner Zeit, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, beide Weltmeister geworden, und er war immer so ein bisschen die graue Maus von den deutschen Fahrern. Und jetzt das zu zeigen und auch zu erleben, dass wirklich, und das zumindest in unserer Community war es so, und ich glaube in anderen Formel-1-Bereichen wahrscheinlich auch, dass sich dieses ganze Land so gefreut hat über dieses Podium, das so herbeigesehen hat. Ich glaube schon, dass das nochmal ein Feuer in ihm auslösen kann. Und wenn die Sterne dann nochmal richtig stehen, oder besser gesagt die Ringe, es werden ja die Audi-Ringe werden, dann halte ich es definitiv für möglich. Was man natürlich ehrlicherweise sagen muss, soweit müssen wir schon realistisch denken, er wird nicht mehr allzu viele Jahre haben. Audi wird, glaube ich, nicht vom Start weg gleich ein siegfähiges Auto haben. Es sei ihm aber wirklich gegönnt, und ich glaube, das hat er jetzt auch in den letzten, ja, ich möchte sagen, seit seinem Comeback eigentlich bewiesen, bei Haas schon und jetzt bei Sauber. Er hat was in sich, auch wirklich große Sachen zu fahren. Er hat was in sich, wirklich schnell zu sein und auch es eben mit den Großen aufzunehmen. Ich meine, einen Lewis Hamilton, ob der jetzt einen Fehler macht oder nicht, den musst du erstmal hinter dir halten. Den hat er auch auf der Strecke im Duell hinter sich gehalten. Also ich glaube, dass er sehr viel unter Wert verkauft wurde in seiner Karriere, und ich befürchte, dass der Herbst leider zu weit fortgeschritten ist, dass er diese ganz großen Erfolge noch abgrasen kann. Aber ich glaube, er hat eindrucksvoll gezeigt, dass dieses Talent eigentlich immer da war.
Ja, für den Moment könnt ihr als Hülkenberg-Fans einfach feiern. Ne? Wenn ihr es sehr mit ihm haltet, dann werdet ihr ja mehr als nur eine Träne vergossen haben. Es ist wirklich eine lange Leidenszeit gewesen. Eine Leidenszeit, die darin resultiert, dass die Rolle des Fahrers, der jetzt die meisten Grand Prix ohne Podium hat, an Adrian Sutil übergeht. Also auch das bleibt in deutscher Hand. Ja? Nur ich glaube, dass Adrian Sutil nie die Möglichkeit bekommen wird, diese Scharte auszuwetzen. Nico Hülkenberg hat es geschafft. Wenn wir ein kleines Korn in der Suppe finden wollen, und ich finde, das muss ein Stück weit auch analysiert werden, das wird auch analysiert werden im Team, soll die Freude nicht schmälern, aber ist die Qualifying-Performance. Ne? Also das war jetzt das zweite Qualifying in Folge, wo es nicht funktioniert hat, wo er sich wirklich schlecht qualifiziert hat, und dass er natürlich so vorfährt, ist sensationell. Und das ist auch, ja, das ist eine glatte Eins. Aber er muss sich im Qualifying wieder steigern, weil was wäre drin, wenn er mit der aktuellen Form sich dann auch mal wieder ein bisschen weiter vorne qualifiziert? Ja, dann reden wir darüber, dass der wirklich immer um das Thema Best of the Rest mitfährt. Und demnach hoffe ich, dass das in Belgien für ihn schon ein bisschen besser wird. Da hat er ja die doppelte Möglichkeit zu punkten, ist ja ein Sprintwochenende dann in 3 Wochen. Und deswegen, ja, Chapeau Nico Hülkenberg, vielen Dank für dieses Erlebnis, vielen Dank, dass du alleine Starting Grid beendest, ja, danke für nichts, ja, von mir auch. Aber es war eine schöne Zeit. Ihr könnt gerne ins Kondolenzbuch von Starting Grid dann in die Kommentare von unseren Social Media Kanälen schreiben, was dieser Podiumsplatz von Nico Hülkenberg für euch bedeutet. Und wenn es auch nur bedeutet, dass ihr froh seid, dass dieser Podcast endgültig vorbei ist. Vorbei ist auch die erste Leidenszeit von Lando Norris offensichtlich, denn der gewinnt zum ersten Mal seinen Heim-Grand Prix in Silverstone. Ja, Oscar Piastri hat da ordentlich mitgeholfen auch. Da sprechen wir beim nächsten Take, wenn wir über die Verlierer sprechen, natürlich drüber. Aber er hat es halt auch geschafft. Und darum geht es am Ende. Ja. Da fragt keiner mehr nach. Es ist der Moment gekommen, dass er diesen wunderschönen Goldpokal in die Hände bekommen hat und hochrecken konnte vor seiner großen Tribüne in Stowe. Also viele, viele Lando Norris-Fans, die vor Ort waren und die genau diesen Moment mit ihm feiern wollten. Und ja, er wirkte auch überwältigt von der Situation. Es ist eine Drucksituation und das merkt man ihm auch an. Das merkt man ihm jedes Mal an, wenn es ins Auto geht. Das merkt man ihm jedes Mal an, wenn er in Interviews und in Pressekonferenzen sitzt. Es ist nicht normal, was da gerade passiert bei McLaren. Die fahren beide um die Weltmeisterschaft. Mal macht der eine einen Fehler, der folgenschwer ist. Mal macht der andere einen Fehler, der folgenschwer ist. Aber Fakt ist, Dennis, der Doubleheader geht zu 100% an Lando Norris.
Ja, absolut. Also Lando Norris hat es auf der Strecke für sich entschieden, Oscar Piastri. Und das war ja das, wo wir vor ein paar Wochen, oder was ich auch vor ein paar Wochen gesagt habe, nach Kanada, der Moment, wo Oscar Piastri eigentlich für einen guten Weg zum Weltmeister hätte eben das festigen müssen, Lando Norris jetzt zu schlagen. Er hat es nicht geschafft. Lando Norris hat beide Rennen für sich entschieden und holt kräftig auf in der Weltmeisterschaft. Ich glaube, 8 Punkte sind es noch. Und das ist ja das. Lando Norris ist mehr der mentale Typ. Und ich glaube, dass solche Erfolge und auch eben Oscar Piastri zu schlagen, auch wenn es gestern, und du sagst es gerade, da werden wir noch drüber sprechen, natürlich einen Geschmäckler hatte. Aber am Ende des Tages, die Punkte stehen da. Er steht auf diesem Treppchen, wo er, glaube ich, immer hin wollte, wo jeder englische Rennfahrer einfach hin will. Und er macht eben das, was er muss, um Weltmeister zu werden. Er holt die Punkte. Formel 1 ist ein Ergebnissport, da kann man jetzt drüber diskutieren. War Piastri gestern schneller? Für und wieder. Es gibt da mehrere Sachen, aber Lando Norris holt aktuell die Punkte. Und lässt sich da auch nicht mehr irgendwo reinmanövrieren in Duelle, lässt sich da nicht reinmanövrieren in irgendwelche Fehler aktuell. Das muss man ja auch sagen. Lando Norris war am Anfang der Saison sehr, sehr fehleranfällig. Das hat er jetzt in den letzten Wochen nach Kanada wirklich, wirklich aussortiert und da aktuell gar keine Probleme mit. Und das bringt ihn gerade wieder auf einen guten Weg. Wenn du mich vor 3-4 Wochen gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, Oscar Piastri wird das, glaube ich, relativ einseitig zu Ende bringen und Weltmeister werden. Lando Norris ist jetzt gerade dabei zu zeigen, nee, das wird so nicht und macht gerade wirklich guten Job. Genau das, was wir eigentlich auch gesagt haben, was er machen muss. Er muss Rennen gewinnen, er muss an seiner Nervosität arbeiten, er muss fehlerfrei bleiben. Und genau das macht er. Von daher spitzt sich dieses Duell gerade zu. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe heute Morgen noch im Live-Ticker auf Formel1.de gelesen, dass es zum Beispiel auch eine Variante gegeben hätte, wenn noch ein Safety-Car gekommen wäre, dass McLaren Lando Norris hinter Piastri in die Box geführt hätte, er hinter ihm die 10-Sekunden-Strafe hätte abwarten müssen und man so weiter auf die Strecke gegangen wäre. Das heißt, es werden irgendwann vielleicht so Entscheidungen kommen, die das ganze Gefüge auch wirklich wackeln lassen. Auch Oscar Piastri hat ja gestern, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen, da nach einer Order gefragt, Ich glaube, das könnte noch wirklich ein brachialer WM-Kampf werden zwischen den beiden. Und ich freue mich darauf. Und ich glaube, ein Lando Norris in Topform gegen einen Oscar Piastri in Topform, das kann für uns alle nur toll sein und eine wirklich spannende WM für die nächste Saisonhälfte bedeuten.
Ja, total. Und es ist ja auch offensichtlich, dass es die beiden untereinander ausmachen werden. Max Verstappen spielt da Stand jetzt erstmal keine Rolle. Das heißt, es wird hin und her gehen. Dieser WM-Kampf ist extrem volatil. 8 Punkte liegen jetzt zwischen den beiden. Also Norris muss immer noch aufholen, will das natürlich vor der Sommerpause auch machen. 2 Rennwochenenden hat er dafür noch Zeit. In Belgien ist ein Sprintwochenende, das heißt doppelte Punkte und dann noch in Ungarn. Und ich traue es ihm absolut zu, vor der Sommerpause noch dieses Ausrufezeichen zu setzen, weil ja ganz offensichtlich am Auto einiges gemacht worden ist, was seinen Fahrkomfort erhöht, was ihm hilft, was ihm entgegenkommt. Und wenn das dann dafür sorgt, dass natürlich auch Oscar Piastri das mitbekommt, ja, und die Dynamik sich vielleicht ein bisschen verändert und über die Unzufriedenheit von Piastri sprechen wir dann gleich auch noch im nächsten Take, dann kann das etwas sein, was Lando Norris absolut in die Karten spielt. Und dass er unabhängig dessen ein großes fahrerisches Talent hat, einer der schnellsten Fahrer im Grid ist, hey, das haben wir oft genug gesagt, aber was braucht er? Konstanz braucht er, das haben wir auch immer unterstrichen. Und jetzt hat er 2 Rennen konstant hinbekommen. Für ihn ganz persönlich, mental natürlich nochmal dieses Erlebnis in Silverstone, vielleicht ein Stück weit wichtiger als die Nummer in Spielberg. Da war es mehr so das Comeback aus Kanada, ne, also was er leisten musste. Und ich glaube, deswegen kann dieser Sieg in Silverstone jetzt ja das Momentum erstmal für die nächsten Wochen komplett auf seine Seite schieben. Ne. Klar ist auch, Piastri war ein bisschen schneller insgesamt im Rennen, aber wenn er trotzdem gewinnt, ist das scheißegal. Ja? Also da fragt auch keine Sau nach. Am Ende steht dieser Sieg, am Ende steht genau das, was er brauchte, nämlich der Moment ganz oben auf dem Treppchen in Silverstone, wie du das schon richtig gesagt hast. Und jetzt ist halt die Frage, kann er das konservieren? Es sind jetzt 2 Wochen Pause, bis es dann in 3 Wochen nach Spa geht. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Zeit zu reflektieren, es ist aber auch ein bisschen mehr Zeit, um abzuschalten und diesen Sieg zu genießen und das auch mitzunehmen, weiter dran zu arbeiten und zu sehen, wie die ganze Familie Norris da am Podium stand und sich gefreut hat mit ihm, wie stolz seine Mutter auf ihn war, sein Vater sowieso, seine Großeltern waren, glaube ich, auch da, viele, viele Freunde und eben Fans, die auf der Tribüne gehofft haben, dass Lando Norris diesen Sieg einfahren wird. Kann das, glaube ich, und da sind wir wieder beim Thema Schub geben, das, was wir ja bei Nico Hülkenberg auch gesagt haben, dass das vielleicht da einen Schub geben kann, auch ihm nochmal so diesen letzten Push geben, zu sagen, hey, ich komme in die richtige Richtung, ich arbeite weiter an meinen durchaus großen Baustellen, ne? Also vielleicht mentaler Art, vielleicht Konzentration, vielleicht verschiedene kleine Dinge, die ihm daran hindern, ja, endgültig diesen Schritt zu gehen gegen Oscar Piastri und sammle die Erfolge ein. Und ich glaube, dass, wenn er das bis zur Sommerpause hinbekommen kann, Piastri zu überholen, dann haben wir nochmal einen ganz anderen WM-Kampf mit Hinblick auf die dann ja schon angebrochene zweite Saisonhälfte, aber faktische zweite Saisonhälfte, wie wir sie dann immer benennen.
Ja, und vor allen Dingen eine Sache darf man ja auch nicht vergessen, Kevin, gerade für beide Fahrer, das gilt für Piastri so wie für Lando Norris, das ist ja auch eine in dem Sinne enorme Drucksituation. Die wissen jetzt, dieses Auto, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, ist das Weltmeisterauto des Jahres 2025. Sie wissen aber auch, wir haben nächstes Jahr ein komplett neues Reglement. Es werden alle Karten neu gemischt. Es kann keine Garantie dafür geben, aktuell, dass McLaren nächstes Jahr noch weiter vorne ist. Das heißt, dieses Jahr ist das Stichjahr. Einer von beiden hat die Chance, Formel 1 Weltmeister zu werden. Eigentlich so das Größte, was du im Motorsport holen kannst. Und da muss man dann auch, und da habe ich viel auch im Nachhinein drüber nachgedacht, als es halt um diese Themen Lando Norris Piastri ging. Also der Druck ist schon groß und gerade eben dadurch, dass du weißt, dass da ein faktisches Ende dieser Ära schon bevorsteht, dieser, ich nenne sie jetzt mal McLaren-Ära, die irgendwann Mitte des letzten Jahres angefangen hat, das macht natürlich den Druck nicht milder und von daher ist das dann nochmal aller Ehren wert, dass Lando Norris jetzt wirklich und das hat mich auch beeindruckt, weil ich ihn da auch ja kritisiert habe für die Fehler, die er gemacht hat, auch für die ja, schwachen Duelle, die er gegen Piastri, gegen Verstappen hatte. Aber diese 2 Rennen jetzt aus der Situation heraus und vor allen Dingen nach dem Ding in Kanada, wo ich eigentlich ehrlicherweise dachte, das ist mit Lando Norris jetzt absolut durch. Der hat sich jetzt gerade selber den Sargnagel da reingehauen. Das möchte ich schon lobend anerkennen. Und da muss ich wirklich sagen, hat Lando Norris was gezeigt, was ich ein Stück weit vielleicht auch gar nicht mehr so erwartet hätte von ihnen. Also da auch nochmal echt ein Chapeau an Lando Norris für die Leistung jetzt in diesem Doubleheader.
Sag, Beerdigung,
Starting Grid, Nico Hülkenberg.
Rest in peace. Kommen wir zum nächsten Gewinner des Wochenendes und das ist Lewis Hamilton. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn in diese Kategorie reinnehmen soll, weil er eben auch im letzten Stint diesen groben Schnitzer drin hatte, der ihm 10 Sekunden gekostet hat und er konnte das ja nicht mehr auffahren auf Nico Hülkenberg. Und erneut war es so, dass er wie in Spanien an einem Sauber nicht vorbeikam. Das ist problematisch. Aber ich habe mich aufgrund des gesamten Wochenendes dazu entschieden, ihn zu den Gewinnern zu zählen, weil er eine extrem aufsteigende Form gezeigt hat. Im Teamduell gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc, vielleicht auch im Duell gegen sich selber, um sich zu beweisen, dass er es kann. Wie viel ist davon Silverstone-Effekt und wie viel ist davon Updates am Auto? Das ist eine Frage, die wir vielleicht erst in 2, 3, 4 Rennen final beantworten können. Aber bei Ferrari geht es nach vorn. Ferraris Performance ist aufsteigend, vielleicht ein bisschen zu spät, um den großen Wurf zu starten. Ein bisschen so wie in der letzten Saison. Vielleicht können sie also noch ein bisschen ranrücken, aber für die erste Saisonhälfte ist Ferrari mit Sicherheit einer der größeren Verlierer insgesamt. Aber an diesem Wochenende Lewis Hamilton, Dennis, für mich auf jeden Fall ein Gewinner, weil er genau das gemacht hat, weswegen er angetreten ist in Silverstone. Zu zeigen, dass er es kann, zu zeigen, dass er da ist. Still I Rise ist ja sein Motto. Und an diesem Wochenende kann man das genauso unterschreiben. Der Mann ist aufsteigend. Der Mann möchte wieder ran an die Goldtöpfe. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte lieber einen McLaren runtergenommen vom Podest und neben Nico Hülkenberg noch Lewis Hamilton draufgestellt, weil ja leider diese Streak jetzt gebrochen ist. Er hätte zum 10. Mal in Folge aufs Podium kommen können. In Silverstone ist er da nicht geschafft, aber er kann stolz sein, glaube ich, auf ein Rennwochenende, was ihm, auch da sind wir wieder beim Thema Schub geben, hoffentlich Schub gibt, jetzt in Belgien daran anzuknüpfen, weil das ist eine Strecke, die gefällt Charles Leclerc sehr. Ich glaube, das könnte extrem spannend werden zwischen den beiden Ferraris.
Definitiv. Also ich bin noch sehr, sehr verhalten, muss ich aber ehrlicherweise sagen, Kevin, dieser Silverstone-Effekt. Es ist eine Paradestrecke. Es war ein recht chaotisches Rennen. Man muss dazu sagen, er hat natürlich Charles Leclerc auch in der Qualifikation schon geschlagen. Das war ja bis jetzt auch nicht Usus. Und man hat auch, glaube ich, an der Reaktion von Leclerc gemerkt, dass da irgendwas passiert. Also Lewis Hamilton scheint sich so langsam aber sicher auf den Ferrari einzustellen, kommt vielleicht eben mit den Neuerungen gut klar. Das, was man so hört, dass er jetzt ja auch nicht mehr oder mehr akzeptiert, wie der Ferrari funktioniert, das lose Heck dann in Kauf nimmt und nicht mehr versucht, das unbedingt im Setup stabil machen zu wollen. Und vielleicht könnte das jetzt der Kniff sein, der Lewis Hamilton dann in diesem Duell wieder an die Sonne bringt. Bis jetzt hat Charles Leclerc ihn da wirklich zu 100% im Griff gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Außer das Sprintrennen in China kam da von Hamilton nicht viel. Aber Lewis Hamilton abzuschreiben wäre immer fatal. Ich glaube, und da sind wir schon wieder beim Knoten. Es braucht vielleicht auch diese Momente. Es braucht vielleicht trotzdem, er macht den Fehler am Ende, aber den haben andere auch gemacht. Dass, ne, wenn wir gesehen haben, wie viele Leute da ins Gras sind, Kurven ausgelassen haben etc. Er hat am Ende eine wirklich gute Leistung gebracht. Er hat wichtige Punkte geholt. Die sind im Ferrari bis jetzt auch nicht immer so vom Himmel gefallen. Also 4. Plätze, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das kann ihn nach vorne bringen. Lewis Hamilton ist jemand, der scheinbar dann doch auch noch den Hunger hat. Das haben ihm ja einige vielleicht auch abgesprochen. Ich glaube aber schon, der will noch. Und wenn der Lunte riecht, das ist ähnlich wie bei Fernando Alonso. Wenn der riecht, dass da was gehen kann und der Ferrari scheint zumindest jetzt auf dem Weg zu sein, besser zu werden. Letztes Jahr, du hast es gerade angesprochen, war es am Ende das beste Auto sogar. Da haben sie McLaren eigentlich im Entwicklungsrennen sogar geschlagen. Ich glaube, viele Früchte werden sie nicht mehr von den Bäumen holen können. Aber ich bin gespannt, wenn Ferrari wirklich mal um Rennsiege fahren kann. Hätte ich vor ein paar Wochen natürlich nur Charles Leclerc gesagt. Aber Lewis Hamilton schickt sich an, da ein gewaltiges Wort mitzusprechen. Und dann wird auch dieses Teamduell und da muss ich ja ehrlich sagen, das war bis jetzt ja doch ehrlicherweise, Kevin, recht langweilig. Also Lewis Hamilton, Charles Leclerc, da ist ja noch nicht wirklich irgendwie was passiert, da konnten wir noch nicht wirklich drüber sprechen, mal hier und da kamen sie sich mal ein bisschen näher, aber vielleicht bringt das dann auch nochmal eine Dynamik rein und ich habe immer noch die Bold Prediction, dass die beiden ja mal sich abräumen, vielleicht kann sowas dann eben wahr werden und das bringt dann nochmal richtig Feuer in die Geschichte und Lewis Hamilton, wie gesagt, der Mann ist noch nicht fertig und ja, Ich warte aber noch ab, wie sehr es jetzt auf den nächsten Strecken funktioniert. Ich glaube, Spa und Budapest sind ja auch zwei grundverschiedene Strecken. Und die dann als Schnitt zusammenzunehmen und dann zu wissen, wo man steht, ich glaube, das ist schon gar nicht mal verkehrt für eine Einschätzung vor der Sommerpause.
Ja, besprechen wirst du die Entwicklung dann natürlich in deinem neuen nächsten Podcast. Ne? Du wirst dir was
Neues suchen müssen. Ja, stimmt. Ja. Ich habe gestern einen Vorschlag bekommen, Starting Last, der Alpine-Podcast.
Ja. Da habe ich ja gesagt, Starting gar nicht.
Starting gar nicht, ja. Franco Colapinto, liebe Grüße.
Ja, kommen wir auch noch zu. Also Lewis Hamilton, du hast ganz viele wichtige Sachen gesagt. Ne? Wenn der Lunte riecht, dann kommt er wieder. Und wenn er sein Mojo findet, dann kommt er wieder. Und das glaube ich auch. Und wenn das nicht dieses Jahr der Fall ist, dann wird es vielleicht nächstes Jahr der Fall sein. Wenn es neues Reglement bekommt, wenn es in die richtige Richtung für ihn geht, wenn auch ein bisschen mehr entwickelt wird in seine Richtung, weil jetzt gerade stellt er sich halt auf alles ein, ja, auf die Kultur, auf die Menschen, auf die Art und Weise zu arbeiten, aber eben auch auf das Auto. Und an diesem Wochenende hat er ein bisschen was anderes gemacht. Er hat versucht, sein eigenes Setup zu finden, sich weniger daran zu orientieren, was Charles Leclerc macht. Und Charles Leclercs Setup hat an diesem Wochenende überhaupt nicht funktioniert. Da werden wir auch später drüber reden. Deswegen, glaube ich, ist das genau der richtige Schritt und richtige Weg, den Lewis Hamilton da jetzt geht. Er hat auch wieder gelobt, wie die Kommunikation mit dem Team ist, dass es immer besser wird, dass man sich besser eingroovt. Und das ist der Prozess. Das ist der Prozess, der gegangen werden muss, wenn du so viele Jahre bei einem eingespielten Team bist und du kommst woanders hin, ja, wo es vielleicht ein bisschen unorganisierter ist, wo es nicht ganz dem entspricht, was du eigentlich kennst. Dann ist das schwer. Das kennen wir aus dem Arbeitsleben auch. Ja, wenn du jahrelang in einem Unternehmen arbeitest und auf einmal wechselst du das Unternehmen und alle Abläufe sind anders und die Menschen sind anders und du musst dich an alles gewöhnen. Ich finde, das ist total menschlich. War ich der Meinung, dass das schneller geht? Ja, gebe ich gerne zu. Also ich bin wirklich überrascht, dass es dann doch so schwer war. Aber um den Prozess weiter zu verfolgen, macht schon Spaß und bin gespannt, wo es für Lewis Hamilton hingehen kann. An diesem Wochenende auf jeden Fall ein positives Ergebnis für ihn. Am Ende wird er Vierter und Charles Leclerc 14. Also auch da ein guter Schuss für Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc.
Für Nico Hülkenberg.
Auch. Danke, Nico. Ein weiterer Gewinner, der dich natürlich freuen wird, der ist alles andere als letzter gestartet, Pierre Gasly. Pierre Gasly hat es in Q3 geschafft. Pierre Gasly hat es im Rennen auf den Platz des Best of the Rest geschafft, wenn man jetzt Nico Hülkenberg mal rausnimmt. Es war ein geniales Wochenende für Pierre Gasly. Hat was rausgeholt aus dem Alpinen, wo man sich fragt, war das wirklich nicht drin? Oder war das drin und war das Regensetup vielleicht das, was ihm geholfen hat, weil dann der Topspeed-Nachteil nicht so zu tragen kam. Aber am Samstag in der Qualifikation hat das Ding in Q3 gestellt und da war kein Regen. Ja, und da hat er es hinbekommen und das spricht eigentlich dafür. Und auch am Mikrofon der Formel 1 war er überglücklich und hat vor allem die Teamarbeit sehr gelobt.
To do it here in Silverstone in this condition is just incredible. I had so much fun. I enjoyed so much this race from first lap until the last one, and you know, battling with Fernando, battling with Lewis, battling with Max, it just felt a bit unreal, you know, at times to be in that position, especially knowing where we started the weekend. So no, incredible race for the whole team, and they worked really hard.
Ja, und das ist es, die harte Arbeit, die sich auszahlt in Enstone, die sich aber nur in seine Richtung aktuell auszahlt, was trotzdem fürs Team wichtig ist, denn es bringt Punkte, damit man sich vom Platz des Letzten vielleicht ein bisschen entfernen kann irgendwann. Alles zusammenbekommen, Pierre Gasly für mich neben Nico Hülkenberg, der Fahrer des Wochenendes insgesamt.
Ja, Pierre Gasly macht das wirklich, aber auch ehrlicherweise jetzt schon seit letztem Jahr wirklich als Alleinretter so ein bisschen das Alpine-Team da noch in die Sphären zu holen. Klar, Esteban Ocon hat letztes Jahr den zweiten Platz geholt vor Pierre Gasly in Brasilien, als man dieses unerwartete Doppelpodium hatte. Aber die ganze Saison letztes Jahr und auch dieses Jahr wird getragen von Pierre Gasly. Und der hat zwischendurch, und das ist das, was mich wirklich beeindruckt, immer diese Rennen und auch diese Qualifikation, wo er das Auto oder scheinbar wirklich mehr aus dem Auto holt, als drinsteckt, wo er auch die Nerven behält. Man darf ja auch nicht vergessen, der hatte gestern, er hat es ja gerade selber gesagt, wirklich Duelle mit Leuten wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Er hat lange diese Kaliber auch hinter sich gehalten, konnte mit denen racen. Und das macht ihn, finde ich, aus. Auch damals in Brasilien, ich glaube, es war auch Lewis Hamilton, der ja damals noch mit dem Mercedes auch aufs Podium hätte fahren können, aber Pierre Gasly hat ihn hinter sich gehalten. Oder nee, es war Carlos Sainz im Ferrari, Entschuldigung. Aber eben dann mit diesem Alpine in den Bedingungen, wo du so ein bisschen Gleichstellung hast, zeigt er, dass er es dann mit diesen Leuten, mit diesen Kalibern, mit diesen Top-Teams aufnehmen kann. Und das beeindruckt mich sehr. Und Pierre Gasly hat am Anfang des Wochenendes sehr negativ über das Auto gesprochen, war sehr unzufrieden mit dem Auto, kein Grip, ganz schlechtes Gefühl und auch die ersten freien Trainings, da war der Alpine ja ganz, ganz hinten. Und dann dieses Auto schon in der Qualifikation in Q3 zu hieven, was für mich ehrlicherweise noch irgendwie so ein Misch aus Zufall und Glück war, wo ich noch nicht dran geglaubt hätte, dass da wirklich was geht. Ich habe im Discord tatsächlich versucht, eine Wette zu initiieren, in welcher Runde Pierre Gasly dann 15. ist schon wieder. Und es kam alles anders. Pierre Gasly hat das herausragend gemacht. Ich glaube wirklich, das Maximum aus dem Alpine geholt und zeigt dann, und das ist dann vielleicht die Frage, die man sich bei Alpine stellen muss, zeigt dann einerseits entweder, wie stark Pierre Gasly ist oder vielleicht einfach, wie schwach bis jetzt die Teamkollegen waren, die man ihm zur Seite gestellt hat, weil da geht es ja wirklich fast nur noch um letzte Plätze und ja. Aber an dieser Stelle wirklich Chapeau an Pierre Gasly. Er hat sich wirklich in den Jahren bei Alpine echt, muss ich sagen, in mein Herz gefahren. Also wirklich, Pierre Gasly, merci. Merci. Dass es dich gibt.
Ja, Pierre Gasly, super Leistung, erneut, muss man einfach festhalten. Das einzige Problem, was ich damit noch habe, jetzt endgültig in diese super Lobeshymnen zu verfallen, ist, dass er einfach keine Benchmark hat dieses Jahr. Und dass wir auch keine Benchmark dafür haben, wo dieses Auto wirklich steht. Ne? Jack Doohan hat es nicht gerissen, Franco Colapinto reißt es nicht und wir sprechen im zweiten Take gleich noch über den Argentinier, wie lange das noch laufen kann. Vielleicht wäre also eine Verpflichtung von einem Fahrer wie Valtteri Bottas gar nicht mal so schlecht, um einfach auch mal zu sehen, wo steht Pierre Gasly, ne, bei Alpine und wo kann es hingehen für den Moment. Aber, und das ist ja uns ganz wichtig, dass wir das nach den Rennen auch genauso bewerten ein Stück weit, ist es ein Top-Ergebnis für Pierre Gasly, ein Top-Wochenende für Pierre Gasly und er kann zu Recht stolz auf das sein, was das Team geleistet hat. Und jetzt kommen wir noch zu einem Gewinnerteam, ja, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war, ja, Aston Martin. So, Lance Stroll ist vor Fernando Alonso ins Ziel gekommen. Platz 7 für Stroll, Platz 9 für Fernando Alonso. Aber, wollen wir mal ehrlich sein, bei Alonso haben sie die Strategie verkackt, was Alonso richtig gestört hat. Und bei Lance Stroll war der Reifenverschleiß total beschissen. Und die beiden haben das auch genau so wiedergegeben am Mikrofon der Formel 1.
Yeah, good strategy calls, which was good, but just very slow today, and you know, chewing through tires like crazy, lots of degradation. So yeah, that was not good.
Yeah, quite a disappointed race, to be honest, for us. Starting P7, finish P9, with all the chaos, you know, it feels like we lost an opportunity to score more points. But yeah, we got it wrong today, very wrong, the strategy, and you know, these things can happen in a messy race. Last week was very good, the strategy, one stop in Austria allowed us to score more points than what we deserve probably, and today, you know, we were right a bit unlucky, so hopefully next race with an opportunity on mixed conditions we get it right.
Also sie vereint auf jeden Fall die Unzufriedenheit insgesamt, aber es lief ja auch sehr unterschiedlich bei den beiden. Ne? Bei Stroll, wir haben es gehört, waren die Strategie-Calls richtig, obwohl der Reifenverschleiß echt heftig war. Aber es gab ja auch einen kurzen Wechsel auf Soft-Reifen vor dem ein Regenschauer, wo viele sich gedacht haben, so was macht denn der jetzt da eigentlich? Aber ja, hat doch gepasst. Und bei Fernando Alonso war es genau andersrum. Der war der Meinung, es hätte mehr drin sein können für ihn. Vielleicht sogar das Podium, hat er in einem anderen Interview gesagt. Natürlich, eigentlich wäre der Sieg drin gewesen für Fernando Alonso. Also machen wir uns da nichts
immer.
Vor.
Der ist eigentlich immer drin, sobald er in ein Auto steigt.
Ja, er ist Il Predestinato. Scheiß auf Leclerc.
Total Domination.
Und ja, also die Gemütslage war halt in der Situation anders. Aber wenn wir das Gesamtpaket mal betrachten, finde ich, kann Aston Martin auch auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken, wo es beim Heimrennen für die ja auch, die haben ja ihre neue Fabrik unweit der Strecke in Silverstone, da können sie ja quasi mit dem Roller, wie Adrian Newey das auch gemacht hat, mal eben rüberfahren, noch ins Büro gehen und noch ein bisschen was austarieren. Ja, war das insgesamt eine gute Sache, wenn man jetzt auf das reine Ergebnis guckt, auch ein Top-Erfolg für Lance Stroll, insbesondere gegen Fernando Alonso.
Ja, definitiv. Man darf, glaube ich, und das Fernando Alonso ist da, glaube ich, relativ schnell bei, man darf natürlich nicht vergessen, wo das Team jetzt in dieser Saison hergekommen ist. Also man war ja wirklich meilenweit weg von allem, ist wirklich zeitweise das schlechteste Auto im Grid gewesen. Und jetzt ist man wieder regelmäßig in den Punkten. Man schafft gute Einzelleistungen. Ja, die Strategie von Fernando Alonso, die war Käse. Und die haben wahrscheinlich auch ein besseres Punktergebnis gekostet und zeigt vielleicht auch, dass es da noch ein bisschen an was fehlt, wenn man, weil genau diese Chaosrennen, die musst du nutzen, da gebe ich Fernando Alonso schon recht. Also da musst du da sein, gerade als so ein Team wie Aston Martin mit einem Auto, was nicht ganz vorne Top-Material ist, aber vielleicht schnell genug in solchen Momenten auch was zu reißen, so wie Nico Hülkenberg es gemacht hat mit dem Sauber. Da hätte man da sein können. Lance Stroll hat gezeigt, dass er im Regen wirklich, wirklich gut, ein guter Fahrer ist. Also er hatte diesen Reifenverschleiß, das hast du, finde ich, sehr gut gemerkt in diesem Duell mit Nico Hülkenberg, wo er erst den so ein bisschen von sich weghalten kann und dann dieser Einbruch kam, wo Nico da relativ schnell dann dran vorbei konnte. Aber er hat auch gezeigt, und man darf ja nicht vergessen, er hatte auch eine Runde war es auf dem Soft, ne, bevor er wieder gewechselt ist. Also wenn er die nicht gehabt hätte, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Die hat ihn da vielleicht noch ein bisschen zurückgehievt. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, hat Lance Stroll auch gezeigt, dass er schnell Auto fahren kann und auch in diesen Wetterbedingungen. Kein Fehler, kein Ausritt. Da hatten wir mit Charles Leclerc, George Russell ganz andere Kaliber, die da übers Gras geholpert sind. Von daher würde ich das auch positiver bewerten, als es die Fahrer tun. Aber natürlich, wenn du wie Fernando Alonso so eine Strategie fährst, die dich da wirklich noch nur nach hinten spült, kann ich verstehen, dass da der Unmut dann vielleicht im ersten Moment überwiegt.
Ja. Also Aston Martin für uns noch ein Team, was bei den Erfolgsgeschichten zu sehen ist. Wir haben auch bei den Verlierern gleich im nächsten Take noch ein Team. Der größte Verlierer, wie gesagt, natürlich Starting Grid, denn ist heute die letzte Ausgabe dieses Podcasts. Dennis, 10 Jahre haben wir nicht ganz geschafft, aber ja, wir haben viele Herzen gewonnen, viele Fans, die uns jahrelang die Treue gehalten haben. Bei denen möchten wir uns einfach auch bedanken an dieser Stelle, dass sie immer dabei waren, dass sie seit 2016 sich ja gegebenenfalls jede Folge angehört haben. Das bedeutet mir sehr viel. Und es ist umso trauriger, dass wir dieses 10-jährige Jubiläum nicht miteinander feiern können. All die Aktionen, die wir für nächstes Jahr geplant haben, nicht stattfinden können. Und ja, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, aber danke, Nico. Ja, danke, Nico, dass du uns das angetan hast. Ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über weitere Verlierer des Großen Preises von Großbritannien hier bei der finalen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein allerletztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die finale Ausgabe mit Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren. Die finale Ausgabe, weil Nico Hülkenberg es aufs Podium geschafft hat. Und wir sprechen ein letztes Mal über die Verlierer eines Formel 1 Grand Prix hier bei uns. Ja, und beginnen mit Oscar Piastri. Müssen mit Oscar Piastri beginnen, weil Dennis, er eine große Chance vertan hat, sich eine bessere Ausgangsposition vor diesen letzten beiden Rennen in Belgien und Ungarn vor der Sommerpause zu sichern im Teamduell gegen Lando Norris. Wir haben es ja schon festgestellt, Norris hat einige Veränderungen am Auto bekommen, die er nicht genommen hat, insbesondere bei der Vorderradaufhängung. Das hilft Norris ganz augenscheinlich und bei Piastri, der darauf verzichtet hat, ist es jetzt nicht hinderlich, weil sein Speed war ja gut. Aber jetzt kommt so eine ungewöhnliche Situation wie bei der Safety-Car-Strafe dazu, wo er, als die Lichter ausgehen am Safety-Car, mit großem Druck bremst, von 214 km/h auf 54 km/h runtergeht, was natürlich viel zu viel war. Und Max Verstappen ihn passieren muss, was die Stewards damit quittiert haben, dass er eine 10-Sekunden-Strafe bekommen hat. Erstmal, wie hast du die Situation wahrgenommen und fandest du die Strafe gerechtfertigt?
Ja, ich war sehr extrem verwundert über dieses Manöver von Oscar Piastri. Man kann natürlich für ihn sprechen, das Safety Car ist relativ spät oder ist es relativ spät kommuniziert worden, dass es reingeht. Er musste natürlich vielleicht noch irgendwie was machen, um Bremsen und Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen. Aber letztendlich, gerade bei diesen Wetterbedingungen war das, und ich glaube, man hat es gesehen, wie sich das Feld dahinter aufgefächert hat, das war sehr extrem. Und ich glaube, um da auch ein Zeichen zu setzen, es ist natürlich für ihn persönlich blöd, dass er jetzt vielleicht auch dieses Exempel ist, das statuiert werden muss, da bin ich ganz klar für, weil es einfach hinterm Safety Car so oft zu diesen Situationen kam. Aber um da mal ein Exempel zu statuieren und auch eine Maßnahme für die Zukunft zu treffen, waren diese 10 Sekunden Gold richtig. Weil da, und wir erinnern uns vielleicht alle noch an Mugello, was da passieren kann in solchen Momenten, wenn da alle hintereinander knallen, wenn da Leute sich gegenseitig ins Heck fahren. Dieser Ziehharmonika-Effekt, das kann brandgefährlich sein. Und da sollten die Fahrer mit aufhören, diese Spielchen hinterm Safety Car. Man muss auch sagen, Max Verstappen ist da auch kein Unschuldslamm. Der fährt auch immer sehr dicht auf, der fährt auch immer nebenher. Das provoziert vielleicht auch einen Fahrer dazu, irgendwie sowas zu machen, aber das darfst du nicht machen. Also ich würde sagen, es ist das Exempel, was statuiert werden muss. Es ist vielleicht unglücklich, dass es jetzt Piastri getroffen hat, nachdem, das muss man dazu sagen. Und da fehlt mir immer noch irgendwie in der Formel 1 ein Modus für solche Situationen, nachdem man ihm natürlich das eigentlich wirklich sehr gute Rennen bis dahin mit dem Safety Car genommen hat, was ich natürlich nachvollziehen kann, dass man zu diesen Wetterbedingungen das Safety Car rausschickt. Allerdings, wie ich finde, da müsste es vielleicht eine ganz andere Regelung geben. Ich erinnere da zum Beispiel an die WEC, die ja so einen Full-Course-Yellow-Mode hat, wo man vielleicht den Pit-Limiter reindrückt und das Feld eben mit unveränderten Abstandszeiten bei niedriger Geschwindigkeit vielleicht auch durch diesen Regen hätte führen können. Dass er da vielleicht dann auch in dem Moment unkonzentriert war, vielleicht auch ein bisschen wütend, weil man muss ja sagen, er hat ja im ersten Stint, nachdem er Max Verstappen überholt hat, wirklich abgerissen, hat sich da den Vorsprung rausgefahren, der dann eben egalisiert wurde. Das kann ich alles nachvollziehen, aber unterm Strich, diese Strafe für mich vollkommen richtig, sie muss so sein und es muss wirklich aufhören, dieses Gedudel hinterm Safety Car, dieses Bremsen, dieses ineinander reinfahren, nebeneinander herfahren, da muss Schluss sein. Das ist eigentlich seit 2021, seit Max Verstappen und Lewis Hamilton da immer wieder in solchen Situationen auch schon hatten und schon davor, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel in Baku, es stört einfach nur, es nervt und am Ende kann ich mich nicht an einen Moment erinnern, wo wirklich dadurch mal ein großes Manöver zustande kam, dass einer sich vielleicht da mal rangerobbt hat oder so. Also macht's normal, fahrt langsam und gebt dann irgendwann Gas, das sollte doch eigentlich reichen.
Ja, das stimmt. Ich, um deine Idee mit Full Course Yellow aufzunehmen, ich glaube, das wird es in der Formel 1 nicht geben, weil gerade bei so einer Situation wie in Silverstone gestern, wenn da abrupt abgebremst werden müsste auf 80, würden vielleicht einige das Heck des anderen sehr küssen, so wie Isaac Hatcher das bei Antonelli gemacht hat. Also da finde ich das Safety Car nach wie vor richtig und ich glaube, bei manchen Sachen ist es bei der Formel 1 einfacher, mit dem Safety Car zu arbeiten. Ich fand es aber okay, dass die Rennleitung auch ein Safety Car rausgeschickt hat für schlechtes Wetter, weil es einfach unglaublich schwierig für die Fahrer war, bei dieser Gischt die Übersicht zu behalten.
Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jetzt keiner von denen, der sagt, ah, früher, die hätten das gefahren. Nein, also es ist vollkommen okay, dass du da diesen Sicherheitsaspekt reinbringst. Das war halt nur eine Idee, vielleicht könnte... Wälzt du sehr ins Detail, dass man halt vielleicht vorher ein VSC macht und dann in dieses Full Course Yellow runtergeht. Aber mir ging es nur darum, dass man halt, es gab ja keine Gefahr auf der Strecke, sprich, es war ja kein Auto verunfallt. Also man hätte in der Theorie mit einem Full Course Yellow hätte man ja auch sicher um die Strecke kommen können und ohne eben diese Abstände zu egalisieren. Aber das möchte ich nochmal wirklich sagen, ich möchte mich da jetzt nicht einreihen in die Reihe von den Leuten, die jetzt da gefordert hätten, dass man da um Leben und Tod fährt, weil es gerade regnet. Das ist nun mal die Formel 1, auch gerade durch den Ground-Effekt. Du hast eine enorme Gischt. Du hast da gerade das beste Beispiel angesprochen, Isaac Hatcher und
Antonelli,
genau, die sich da eben nicht gesehen haben. Also da sollte man schon lieber dann nehme ich lieber eine Runde Safety Car oder zwei als einen Unfall.
Zurück zu Oscar Piastri, um ihn kurz zu verteidigen. Ich glaube, dass da vieles zusammengekommen ist, was ein bisschen unglücklich war. Ne? Ein später Call, dass das Safety Car wieder reinkommt, dann ja vielleicht auch vom Timing her einfach genau den richtigen Moment getroffen, um auf die Bremse zu gehen, aber es war halt einfach zu hart, ja, weil er hat ja die Möglichkeit, das so zu tun. Es war einfach zu viel und das muss er sich eingestehen. Das wird er vielleicht auch mit ein bisschen Zeit zur Reflexion auch tun. War gestern noch ein bisschen eingeschnappt, auch am Funk, und da hat er ja noch versucht, auch das McLaren-Team dazu zu bewegen, eventuell mal nochmal einen Platztausch zu machen. Also er fand die Strafe zu hart und hat dann gesagt, okay, wenn ihr das auch zu hart findet, dann lasst uns auch zurücktauschen und racen und dann gucken wir, was passiert. Hat selber in der Pressekonferenz danach gesagt, dass das für ihn klar war, dass das Team das nicht machen wird. Und wenn er in Norris' Position gewesen wäre, dann wäre das auch unfair gewesen, ihm diesen Heimsieg wegzunehmen. Aber das zeigt natürlich auch, dass das Druckniveau bei McLaren sehr hoch ist. Ne? Ich habe auch in unserer Telegram-Gruppe gelesen, da wurde heute Morgen diskutiert, dass die beiden so ein bisschen die Party-Pooper waren, weil beide sich jetzt nicht so mit Nico Hülkenberg gefreut haben. Beide jetzt irgendwie so sehr bei sich waren und Piastri sowieso irgendwie sehr unzufrieden wirkte. Ich kann das nachvollziehen, insbesondere, dass man das Verhalten von Piastri auch nach dem Rennen vielleicht als ein bisschen unreflektiert und unfair ansieht. Ja, weil das kritisieren wir bei anderen Fahrern ja auch. Das kann man durchaus kritisieren. Andererseits muss man, glaube ich, mit einbeziehen, unter welchem Druck die beiden gerade stehen. Ja, und Norris ist komplett überwältigt gewesen mit der Situation oder von der Situation. Und Piastri war so mit sich selbst beschäftigt und mit dem, was da gerade passiert ist, dass der, glaube ich, keinen Gedanken daran verschenkt hat, jetzt irgendwie mit Nico Hülkenberg groß zu feiern oder dass man jetzt Nico Hülkenberg groß ehren muss auf dem Podium. Und ich glaube einfach, dass auch die Dynamik zwischen den dreien jetzt nicht so ist, dass das irgendwie Best Buddies sind, die jetzt auf dem Podium sich gegenseitig hochheben oder sowas. Von daher, da würde ich ein bisschen eine differenziertere Ansicht wählen. Klar ist aber, vielleicht verliert Oscar Piastri auch eben durch dieses Verhalten am Funk und durch dieses Verhalten in den Interviews, Dennis, so ein bisschen an Ansehen bei einigen. Ich habe es auch gelesen in unseren Gruppen, dass er Sympathiepunkte eingebüßt hat, dass sein Verhalten jetzt nicht sehr positiv angekommen ist. Und ja, das kann ich ein Stück weit schon verstehen, ne? Weil am Ende des Tages muss man festhalten, es war sein Fehler. Und mit diesem Fehler hat er auch den Abstand auf Lando Norris nicht vergrößern können. Im Gegenteil, liegt jetzt nur bei 8 Punkten. Bei aller Witzigkeit, die er manchmal ausstrahlt, ne, dieser trockene Humor, was man ja auch sympathisch findet, finde ich auch, dass man zumindest verstehen kann, wenn es Leute gibt da draußen, die sein Verhalten jetzt in Silverstone beim Rennen, am Funk, in den Interviews und auch von der gesamten Außenausstrahlung fragwürdig finden.
Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, bei Oscar Piastri sind wir gerade an einem Punkt, wo so ein bisschen die Maske jetzt auch fällt, wo natürlich in der normalen Situation kannst du eben diesen emotionslosen Roboter, den er ja manchmal so ein bisschen verkauft, den kannst du spielen. Jetzt komme ich aber zurück zu dem Punkt, den ich vorhin schon aufgemacht habe. Wir reden jetzt über das Größte, was ein Rennfahrer erreichen kann, über die Formel 1 Weltmeisterschaft. Und es ist spätestens, glaube ich, jetzt nach Österreich und nach Silverstone auch klar, dass es nur noch um diese beiden geht, Lando Norris und Oscar Piastri. Max Verstappen ist da raus aus der Rechnung und die beiden wissen jetzt, es geht jetzt gegen den Mann aus der eigenen Garage im Kopf-an-Kopf-Duell. Und ich glaube, da werden jetzt nochmal ganz andere Emotionen frei. Und ich glaube auch, Oscar Piastri wird, und das zeigt das auch, das zeigt am Funk, der wird jetzt auch mehr menscheln, der wird... Ja, der hat ja auch einen kleinen Ausritt gehabt in Silverstone. Ich glaube, auch da wird die Fehlertoleranz jetzt wahrscheinlich dann höher gehen. Er wird es spüren. Es wird vielleicht dann auch irgendwann mal, erinnere dich an Hamilton und Rosberg, dann werden vielleicht irgendwann auch diese Fragen aufkommen. Im Team ist vielleicht da, das ist ja schon das, was früher Senna und Prost hatten. Wenn Alain Prost dann das Gefühl hatte, Senna kriegt den besseren Motor. Diese ganzen Dinge, ich glaube, dass die jetzt passieren werden. Ich glaube, dass da jetzt Fragen aufkommen werden, dass nach jedem Rennen gewisse Entscheidungen hinterfragt werden und dass es irgendwann auch zu unschönen Entscheidungen kommen muss von McLaren. Gestern ist man noch irgendwo drumherum gekommen, aber solche Anfragen wie die von Oscar Piastri oder auch das, was Andrea Stella da gesagt hat, dass man die Zeitstrafe notfalls bei einem Safety Car wirklich Lando Norris 10 Sekunden hinten in der Box hätte warten lassen. Das sind dann irgendwie Momente, wenn die dann passieren, dann kann es da wirklich den ganz großen Knall geben. Und ich bin wirklich gespannt, ob Oscar Piastri diese Coolness, dieses immer locker bleiben, diese Emotionslosigkeit da noch durchziehen kann. Ich glaube nicht, weil ich glaube, jetzt ist es letztendlich ihm bewusst, dass er Weltmeister werden kann und dass ihm auf dem Weg dahin nur noch Lando Norris im Weg steht. Und jetzt gerade kommt er eben in so einen Strudel, wo Lando Norris ihn jetzt 2-mal besiegt hat. Und ich glaube, er will da ganz schnell raus. Und ich bin sehr gespannt, wie er das löst. Ich glaube, wenn er in Belgien Lando Norris dann vielleicht nochmal irgendwie nicht hinter sich halten kann. Und ich bin gespannt, wie er dann reagiert. Ob dann vielleicht irgendwann diese Maske komplett fällt und Oscar Piastri dann auch Emotionen zeigt. Denn das waren schon Emotionen. Also der ist ja aufs Podium gekommen und hat reingeschaut. Vielleicht, weil er wusste, dass Starting Grid jetzt endet. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, warum der da so traurig guckt. Aber das war schon nicht mehr der Oscar Piastri, den wir ehrlicherweise die ganze Saison dafür gelobt haben, dass er eben so ein eiskalter Hund ist. Das war schon, finde ich, für ihn weitaus emotionaler als in den vorherigen Rennen.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also sehr menschlich gewesen am Sonntag, Oscar Piastri. Und die Gefahr, die natürlich jetzt besteht, ist, dass der Teamfrieden bei McLaren so ein bisschen schwankt und wankt. Ne? Also wir hatten die Kollision in Kanada, wir hatten die Fast-Kollision in Spielberg, jetzt haben wir die Nummer am Funk von Oscar Piastri und das wird Norris ja auch registrieren, was da passiert ist. Ne? Also dass er zumindest mal angefragt hat, das war ja schon kackendreist eigentlich von Oscar Piastri, das zu tun. Spricht aber natürlich auch dafür, dass er ja vielleicht dann doch so ein paar Sachen von Mark Webber sich hat sagen lassen. Ne? Also schluck nicht alles, leg zumindest mal den Finger in die Wunde, ne, und sag einfach mal was. Können ja Nein sagen. Und das könnte sich aufsummieren. Und da es ja keine Ausgabe Starting Grid mehr gibt, muss ich natürlich meine Bold Prediction für Belgien schon reinschmeißen. Es knallt. Ich sag, in Belgien endet die Friede, Freude, Eierkuchenzeit bei McLaren und es wird knallen zwischen den beiden. Es wird passieren. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht bei McLaren, wie sie das moderieren, weil es baut sich immer weiter auf. Es baut sich immer weiter auf, dass es passiert und La Source ist ein guter Ort dafür, dass sich zwei Fahrer, die von Platz 1 und 2 starten, mal sehr viel näher kennenlernen. Und der Tag wird kommen, wo der eine nicht zurückzieht und dann wird die öffentliche Wahrnehmung sich wahrscheinlich ändern, dann wird sich auch die Dynamik im Team ändern, dann wird es sein, wie du gesagt hast, Dennis, dann werden unschöne Entscheidungen gefällt werden müssen und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Druck von Ferrari kommt, ne, dass sie nicht mehr so ganz alleine vorne wegfahren. Ich glaube, das wird auch der Gesamtspannung der Weltmeisterschaft bis zum Schluss gerecht werden und nochmal so ein bisschen extra Feuer reingeben. Ja, aber für Oscar Piastri ist erstmal ein bisschen Reflexion angesagt über das, was da passiert ist am Wochenende. Das darf ihm so nicht passieren. Zur Strafe vielleicht noch, was erschwerend hinzukam, waren die Bedingungen. Also ich glaube, im Trockenen wäre es vielleicht gar nicht bestraft worden, weil da einfach die Gefahr ganz anders ist, alles viel berechenbarer ist und Verstappen da vielleicht auch gar nicht so hätte vorbeifahren müssen. Aber er hat die Strafe bekommen, er musste sie absitzen in der Box und hat dadurch seinen eigentlich sicheren Sieg in Silverstone verloren und ist deswegen, was die WM angeht, auch einer der Verlierer des Wochenendes. Kommen wir zum nächsten Verlierer und ja, den hören wir einfach direkt mal, wie er sein Rennen denn so eingeschätzt hat am Mikrofon der Formel 1.
One of the most difficult races for me, if not the most difficult race of my career. I just struggled to get the car on track from the first lap to the last lap. I don't know from where it's coming from. I'll obviously look at the data. I kind of have an idea. Might be because of the setup that I'm choosing at the moment, which is quite extreme, but I would. And I really struggle to believe that setup makes such a difference. So I think, there's something that we've got to look at.
Tja, Charles Leclerc, ihr habt ihn gehört. Ein gebrauchtes Wochenende für den Monegassen. Während Ferrari in die richtige Richtung geht, scheint er es jetzt zu sein, der irgendwie sich einen anderen Weg suchen muss, um wieder erfolgreicher zu werden. Ja, es ist bitter gewesen für den Monegassen, was da passiert ist. Am Samstag hat er es in der Qualifikation selber verhauen. Das hat er ja auch eindrucksvoll am Funk danach wiedergegeben, wie unzufrieden er mit seiner eigenen Leistung war. Also hat sich wirklich, also auf härteste Weise kritisiert. Meiner Meinung nach zu viel. Ich glaube, er würde gut daran tun, aufzuhören damit. Lando Norris ist ein gutes Beispiel dafür eigentlich. Ich finde, Lando Norris ist da wesentlich besser drin geworden, wenn er mal einen Fehler macht, sich jetzt nicht mehr so selber auch in der Öffentlichkeit als den großen Idioten darzustellen. Denn was macht das eigentlich mit der Wahrnehmung von Charles Leclerc? Ich glaube, jeder, der den Motorsport liebt und der die Formel 1 liebt, wird sagen, Charles Leclerc ist von den reinen Fähigkeiten her einer der besten Fahrer in der Formel 1. Aber was bleibt hängen? Ja, es sind die Fehler von Charles Leclerc. Es ist das, was nicht gut gelaufen ist bei Charles Leclerc. Es ist das, was er auch sagt am Funk von Charles Leclerc. Also ich meine, bis heute reden wir über Baku, wo er sagte, I'm so stupid. Das Geschrei in Le Castellet, als er das Auto weggeworfen hat. Und jetzt schon wieder am Samstag. Das wird langsam zu viel. Ich würde Charles Leclerc echt empfehlen, hör auf damit. Lass das sein. Sei ruhig selbstkritisch, ist ja kein Problem. Aber bitte hau dich nicht so in die Pfanne. Sei nicht so hart zu dir. Weil das bringt dir gar nichts. Im Gegenteil, es hilft nur den ganzen Hatern, dass sie denken, Charles Leclerc ist ein Idiot, der überbewertet ist. Und das ist er meiner Meinung nach einfach nicht. Aber er tut nichts dafür, dass dieses Bild sich verbessert. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Leclerc nicht, wenn es schlecht läuft, irgendwie versucht, sich immer runterzuputzen und wenn es gut läuft, das Team in den Vordergrund zu schieben, sondern eine Waage zu finden. Ja, du kannst ja sagen, du hast einen Fehler gemacht, aber mein Gott, du musst doch nicht sagen, wie scheiße du bist. Das bringt dir überhaupt nichts. Negativ Speech dir selber gegenüber in einem Einzelsport, das macht dich nur schlechter. Und ja, das Rennen am Sonntag war eh zum Vergessen. Ne? Ist er mal über den Rasen geräubert, dann hat er mal den Carlos Sainz weggeputzt. Natürlich unbeabsichtigt, klar. Also das war jetzt wirklich, das war einfach eine blöde Situation. Ja, und am Ende konnte er uns nicht erklären, warum es nicht gelaufen ist für ihn. Ja, es kann seiner Meinung nach nicht sein, dass das Setup nur schuld daran ist. Das heißt, da hören wir wieder im Subtext, ich bin schuld daran. Und ja, ich glaube, wenn er jetzt diesen Turnaround nicht schafft und Lewis Hamilton schafft den Turnaround in die andere Richtung, dann bin ich mal gespannt, wie sich das bis zum Saisonende entwickelt, auch in der Dynamik innerhalb des Teams. Weil die größte Gefahr für Charles Leclerc ist Lewis Hamilton. Dass Lewis Hamilton es doch packt, nochmal dieses Momentum auf seine Seite zu ziehen, sein Mojo zu finden. Und Leclerc ist gerade dabei, sein Mojo komplett zu verlieren. Und boah, ja, es ist vielleicht nur eine Momentaufnahme, aber es ist eine Momentaufnahme, die ich mit großer Sorge beobachte, Dennis.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich bin wirklich ehrlicherweise schockiert darüber, wie Charles Leclerc sich eben geäußert hat an diesem Wochenende, weil ich jetzt wirklich Angst habe, dass Ferrari es jetzt geschafft hat, ihn zu brechen, vielleicht. Er ist ja also in einer extremen Form selbstkritisch, die, glaube ich, wirklich auch nicht mehr gesund ist. Du sagst es gerade, er ist jemand, der immer sehr viel das Negative auf sich zieht. Er stellt sich damit natürlich schützend irgendwie vors Team und vor Ferrari. Die Frage ist, was macht das mit ihm? Und diese Gefahr, die du gerade beschreibst, diese Gefahr im eigenen Haus mit Lewis Hamilton, ich möchte nicht wissen, wenn Lewis Hamilton es vielleicht jetzt 3, 4, 5 Rennen hintereinander schaffen würde, Charles Leclerc da im Ferrari zu bügeln, also wie Charles Leclerc dann drauf ist. Er schiebt sich gerade an, wirklich dieser absolut Unvollendete zu werden, dieses Riesentalent und das muss ich immer noch sagen, für mich einer der schnellsten Formel-1-Fahrer dieser aktuellen Epoche, die ich gesehen habe, an guten Tagen, sensationell, der ja auch in Monaco dann endlich seinen Heimsieg feiern konnte, diesen Monza-Sieg, wo er da auf den abgekauten Reifen gefahren ist, also so viele große Momente auch hatte, aber dieser ganz große Wurf, von dem er geträumt hat, diese Formel-1-Weltmeisterschaft nie erreichen konnte und ich glaube langsam wirklich, es wird so bleiben. Also dieser Charles Leclerc, den ich da gehört habe in der Qualifikation mit, ich weiß nicht wie viele mal, fuck, fuck, fuck und der macht mir wirklich Sorgen. Ich kann nur hoffen, dass es vielleicht jetzt mit einem besseren Auto, was Ferrari ja scheinbar hat, wieder in die richtige Richtung geht und Charles Leclerc dann diese Saison hoffentlich noch einen Sieg feiern kann, weil, also ich kann es nur wiederholen, also das macht mir Angst. Das war ein Charles Leclerc, der schon gebrochen scheint und den möchte ich nicht sehen. Eigentlich möchte ich genau diesen Charles Leclerc sehen, wie er in Monaco auf dem Podium war, diesen lächelnden Charles Leclerc. Aber da muss irgendwas passieren und zur Not wirklich eventuell dann mal über einen Teamwechsel nachdenken, weil da, ich weiß nicht, wie das in Zukunft noch weitergehen soll. Ich befürchte, das ist jetzt aber nur meine Baucheinschätzung, dass Ferrari 2026 nicht den heiligen Gral findet. Und wenn er dann noch die nächsten 2-3 Jahre auch in Selbstmitleid versinkt und sich die Schuld gibt für alles Schlechte auf der Welt, das wird nicht funktionieren. Also da muss irgendwas passieren, entweder bei Ferrari oder bei Charles Leclerc. Aber so kann es eigentlich nicht mehr weitergehen.
Ja, mir ist das auch einfach zu viel. Und glaube auch, dass er das schafft, das auch hinter sich zu lassen jetzt, was da passiert ist, das aufzuarbeiten und dann hoffentlich in Belgien, einer Strecke, die ihm natürlich auch liegt, die ihm wichtig ist, da hat er damals seinen ersten Sieg feiern können in der Formel 1, dass das funktioniert für ihn. Und ja, ansonsten ist diese Dynamik in Maranello sehr interessant. Ja, werden wir weiter beobachten, zwar nicht hier im Podcast, aber dann an anderer Stelle natürlich YouTube-Kanal von Formel1.de zum Beispiel, da hört ihr mich ja weiter und gibt ja auch genug andere Podcasts in Deutschland, wo ihr Informationen zur Formel 1 bekommt. Müsst ihr die hören. Kommen wir zu einem weiteren Verlierer, Franco Colapinto. Pja, Franco Colapinto. Eigentlich wäre ja schon nach Österreich Schluss gewesen. Das war das 5. Rennen. Er hat jetzt sein 6. bekommen, aber dann auch irgendwie nicht, weil er ja gar nicht erst an den Start gegangen ist. Bei der Qualifikation am Samstag dreht er sich raus und qualifiziert sich so als Letzter. Das Team entscheidet sich, ihn aus der Box starten zu lassen. Von da kommt er aber gar nicht weg. Große Enttäuschung beim Argentinier, große Enttäuschung beim Team natürlich. Während des Rennens hat man gar keine Wasserstandsmeldung abgegeben, warum das denn jetzt der Fall war, dass der nicht gefahren ist. Man hat es gar nicht mitbekommen. Ja, er wurde nicht gezeigt im Fernsehen. Auf Social Media hat man ihn geflissentlich ignoriert, aber er ist nicht gefahren. Schuld war ein Fehler in der Antriebseinheit. Er hat den Gang nicht reinbekommen, konnte nicht losfahren. Sinnbildlich eigentlich für die Situation von Franco Colapinto bei Alpine. Er kommt nicht aus dem Quark. Die Frage ist, wie lange darf er es denn noch weiter versuchen? Gehen wir mal davon aus, dass der Deal mit Claro Argentina, der geschnürt wurde am Wochenende, ihm zumindest mal noch Belgien und Ungarn gekauft hat. Und dann? Oder sollte man jetzt schon sagen, was bringt das denn eigentlich jetzt hier noch? Also es sind ja wirklich Amateurfehler, die er macht, die eigentlich zeigen, dass der kein Formel-1-Material ist. Etwas, was wir ja auch vor der Saison oft hier besprochen haben, als es auch darum ging, nach der Verpflichtung das einzuschätzen mit Colapinto. Und ja, ich glaube immer mehr, dass Dr. Helmut Marko recht hatte, als er mit mir in Las Vegas darüber gesprochen hat und gesagt hat, ja, immer ein starker Start, aber dann auch ein starkes Nachlassen. Und die Blicke von Flavio Briatore in der Qualifikation, als Colapinto sich rausgedreht hat und eingeschlagen ist, haben ja auch Bände gesprochen. Und es sind potenzielle Nachfolger im Hintergrund, also Jack Doohan wird es wohl nicht sein, diesen Rücktausch wird es nicht geben, aber es gibt einen Mick Schumacher in den Startlöchern, man könnte einen Paul Aron reinsetzen, weil man ja eh nichts mehr zu verlieren hat und man das ja eigentlich abgeschrieben hat, da könnte man ihm ja auch die Möglichkeit geben, sich zu beweisen, oder aber man bringt diese Mercedes-Kooperation schon mal so ein bisschen ans Laufen und setzt Valtteri Bottas da rein, einen erfahrenen Fahrer. Man hat eine Benchmark für Pierre Gasly, aber man hat auch einen, der bekanntermaßen jetzt nicht viel kaputt macht und gute Ergebnisse einfahren kann, wenn das Auto es hergibt. Aber ja, für Colapinto, Dennis, wir haben heute oft über Sargnagel gesprochen. Ja, vielleicht seine Zukunft in der Formel 1 genauso wenig wie die Zukunft dieses Podcasts.
Ja, Franco Colapinto, einfach seit er bei Alpine ist, erschreckend. Ich muss dazu sagen, diejenigen, die sich noch an die Folgen letztes Jahr erinnern können, ich war ja auch so ein bisschen auf dem Hype-Train. Also ich saß auf dem Franco Colapinto-Zug und mit wen da fahne, weil ich das echt cool fand, so seinen Einstand. Und ja, dann ging es schon bergab, dann ist er nach Alpine gekommen und auch das war... Da war schon drumherum so viel Blödes, einfach die Geschichte, wie da mit Jack Doohan umgegangen wurde. Und ja, dann kam er letztendlich. Ich habe mir auch ehrlicherweise ein bisschen was versprochen von ihm, weil ich doch schon dachte, ja, ganz so nichts reinbringt, kann er ja nicht sein. Und das, was Jack Doohan gemacht hat, muss man ja leider dann sagen, das wird er schon mindestens covern können und vielleicht dann auch mal Punkte holen können und es passiert nichts. Also Franco Colapinto fährt ja schon fast wie einst Nikita Mazepin ja einfach nur hinterher. Also ist null Benchmark irgendwie, trümmert das Auto regelmäßig irgendwie kaputt. ja, hat auch noch tatsächlich, das muss ich leider sagen, auch wenn es sehr passionierte Fans sind, auch so ein bisschen gerade in diesem Social-Media-Bereich wirklich sehr viel unsympathische Formel-1-Fans generiert, die da eben mit Beleidigungen und Drohungen und so um sich schmeißen. Also ich glaube, das Projekt Franco Colapinto scheint auf ganzer Linie gescheitert bei Alpine. Ich bin gespannt, du hast gerade den Sponsor angesprochen, Claro, das ist, es war ja auch mal ein Sponsor, ich weiß, die Mexiko-Fraktion von dieser Firma, aber von Sergio Perez. Vielleicht könnte man den Sticker ja drauflassen, wenn man dann Sergio Perez den Ride gibt, das war ja auch mal so in Gesprächen. Ja, aber dieses Projekt Franco Colapinto ist gescheitert. Ich kann mir vorstellen, so wie ich Flavio Briatore einschätze, dass er die Zitrone jetzt noch ein bisschen quetscht. Finanziell gesehen, Franco Colapinto und seine Sponsoren da um so viele Dollars wie möglich noch erleichtert und ihn dann eben an die Sonne setzt. Ich glaube, Valtteri Bottas, Sergio Perez, das würde Sinn machen. Klar, aus deutscher Sicht, Mick Schumacher wäre interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich sehr interessant finden, glaube ich aber persönlich nicht. Dafür ist es aktuell zu ruhig. Ich glaube, dass das wäre vielleicht dann doch schon auch mal rumgegeistert, wenn das ein ernsthaftes Thema wäre. Ja, Paul Aron, ja, könnte man natürlich auch noch machen. Die Frage ist, was hat Alpine noch vor zu erreichen? Mit dem zweiten Fahrer hat man bis jetzt nur Nuller geschrieben, 12 Mal. Kannst du eigentlich auch die restlichen Saison 12 Nuller schreiben und vielleicht noch irgendwo, vielleicht in Paul Aron den Heiligen Gral finden, wäre auch eine Option, das, um einfach das Jugendprogramm attraktiver zu machen. Aber ich glaube, Franco Colapinto, das wird enden, das wird eine ganz, das wird ähnlich wie Dieter Bohlen und Verona Feldbusch damals eine Ehe, die kurz ist und wo auch keiner gerne drauf zurückblickt. Im Gegensatz zu den 9 Jahren, die es diesen wundervollen Podcast hier gab.
Ja, auch da gab es ja einige neue Ehen in der Moderation, einige, die unschön zu Ende gegangen sind. Aber wir gehen in einem Guten, wir beide gehen in dem Guten.
Ja.
Ja. Hör mir Franco Colapinto doch nochmal ganz kurz, wie er sich am Mikrofon der Formel 1 nach dem Rennen enttäuscht geäußert hat.
Gerne.
Pretty tough weekend. Of course, you know, we win and lose together. It's just, I think already after yesterday, we were looking forward to a good race. There was lots of things happening, weather changing as well. So there was going to be opportunities today and I was looking forward to the race to see what happened. I think we had a good pace.
Ja, es hätte so gut werden können. Das Wetter war durch die abwechslungsreiche Wetterlage ideal dafür, eine Überraschung zu schaffen. Er hätte gern gesehen, was man hätte rausholen können. Aber ja, wäre Fahrradkette, ne? Wie Lothar Matthäus einst zu sagen pflegte. Kannst nichts machen. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ich glaube, bald wird der Hundekotbeutel rausgeholt und Franco Colapinto reingesteckt und wie alle anderen Alpinfahrer in letzter Zeit an den Wegesrand gelegt, nicht mal in die Mülltonne geschmissen. Kommen wir zum letzten Verliererteam an diesem Wochenende und das ist Mercedes tatsächlich. Ja, Mercedes, weil, also ich war der festen Überzeugung, ihr habt es ja letzte Woche gehört, dass Mercedes eine größere Rolle spielen wird an diesem Wochenende. Das war nicht der Fall. Es war dann doch ein bisschen zu warm in Silverstone. George Russell hat sich tierisch darüber aufgeregt am Wochenende, dass es ja nicht sein kann, dass man so von den Temperaturen abhängig ist, da Performance in das Auto reinzubekommen. In der Qualifikation sah es noch ganz gut aus für Russell und auch für Antonelli, obwohl Antonelli dann doch ein Stück weit zu weit weg war von Russell. Ja, und dann hat man das im Rennen eigentlich komplett in die Binsen geschmissen. Ein Stück weit damit auch, dass man sie nach der Formationsrunde die beiden in die Box geholt hat. Man hat sie nicht gesplittet, sondern beide auf die Slickreifen gesetzt. Das gab keinen Vorteil für beide. Für Antonelli war das Rennen ja nach 10 Runden schon vorbei, als Isaac Hadjar ihm hinten drauf gefahren ist. Bis dahin, finde ich persönlich, hat er es von den Rookies noch prinzipiell am besten gemacht. Ja, und George Russell hatte auch ein Rennen zum Vergessen, ne? Also zwischendurch mal weggedreht, dann durchs Gras gemusst und ja, nichts aufbauen können, kein Momentum aufbauen können, keine Pace aufbauen können. Und ja, Toto Wolffs Gesichtsausdruck war dementsprechend sehr reserviert, sehr bedient. Also Mercedes, nachdem man ja, glaube ich, wirklich gehofft hat, dass es den Schritt nach vorne gegeben hat, wenn wir jetzt auch über dieses Duell mit Ferrari sprechen und Ferrari ja in der Konstrukteurswertung jetzt auf 12 Punkte weggefahren ist, was natürlich nicht viel ist, ja. Aber ja, das Momentum dreht sich so langsam von Brackley in Richtung Maranello. Also dieses Wochenende Mercedes auf der Verliererseite.
Ja, Toto Wolff, der sah wirklich gar nicht glücklich aus, obwohl ich fand, er sah sehr schick aus mit seiner Schiebermütze, das muss man ja schon mal nochmal sagen. Ja, da ging wirklich nicht viel. Ich glaube, man hat sich einiges doch mehr erhofft, weil man eben Silverstone eher theoretisch ein Rennen mit kühleren Temperaturen. Aber ja, ich würde da auch George Russell recht geben. Ich glaube, bei einem Team vom Kaliber Mercedes in einer Formel 1, die sehr, sehr viele Rennen im Nahen Osten fährt, wo es ja bekanntlich ein bisschen wärmer ist, das darf dir nicht passieren, dass dein Auto nur bei kühlen Bedingungen hält. Dann kannst du eigentlich mittlerweile 40% des Rennkalenders sowieso rausstreichen. Und ja, Antonelli natürlich Pech gehabt, also dieser Unfall. Und da muss ich aber mal sagen, Chapeau, wie der das Auto noch am Leben gehalten hat. Also Isaac Kutscher ist ihm da ja wirklich frontal hinten reingefahren und der konnte das Ding noch retten, während Isaac Kutscher da in die Wand eingeschlagen ist. Aber es war vorbei, das Auto musste hinterher dann aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, und George Russell, der kam nicht wirklich rein, hatte zwischendurch immer mal so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt könnte er vielleicht eine Jagd starten. Und dann, wie du sagst, hat er da auch, ich glaube, es war auch in diesem in Kurven-3-Gestirn, ne, Maggots, Beckett's Chapel, wo er da auch die Pirouette gedreht hat. Und ja, wie Leclerc, genau, wie beim Konfirmationsunterricht schön die Chapel ausgelassen am Sonntag. ja, und da kam nichts zusammen. Und das Momentum, du sagst es dreht sich gerade Richtung Ferrari. Ich bin noch vorsichtig optimistisch, was die Entwicklung bei Ferrari angeht. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich gestern dich und Christian im Livestream verfolgt. Ich war ein bisschen überrascht, wie stark Christian Ferrari einschätzt. Ich bin da noch ein bisschen pessimistischer, ob das da wirklich so auf einem guten Weg ist. Aber ich glaube, wie gesagt, Spa, Ungarn sind zwei Strecken, wo man da einen guten Querschnitt hat. Aber Mercedes droht wieder so ein bisschen da ins weitere Mittelfeld abzurutschen, nachdem man ja am Anfang der Saison eigentlich der emsige Punktesammler war in Form von George Russell, der ja eigentlich immer alles abgegrast hat, was da irgendwie von McLaren noch übrig gelassen wurde. Von daher glaube ich, dieses Wochenende muss man muss man Mercedes da echt zu den Verlierern zählen. Gerade auch die Strategie, also beide Autos reinzuholen, eben nicht zu splitten, was ja eigentlich in der Natur der Sache liegt, wenn du so eine 50-50-Entscheidung triffst, wie bei Regen auf Slicks zu gehen. Das fand ich schon sehr schwach. Also da muss ich sagen, wenn ich mich daran erinnere, in der goldenen Lewis Hamilton-Zeit, wie Mercedes die Strategie da eigentlich sehr, sehr häufig echt on point hatte, ist das dann wirklich katastrophal gewesen. Also von daher leider Daumen runter für Mercedes an diesem Wochenende.
Es droht die große Hitzewelle in Europa. Das heißt, die nächsten beiden Rennen in Belgien und Ungarn könnten auch heiß werden. Insbesondere Ungarn ja immer ja wirklich ein Hitze-Grand Prix am Balaton. Kann ich jetzt nur Sorgenfalten auf der Stirn haben. Auf unserem Videokanal YouTube könnt ihr das ja sehen. Sorgenfalten. Ja, auch da das letzte Video. Ne? Also es ist auch da. Wir haben ihn gerade gestartet, dann ist er schon wieder vorbei. Traurig. Ja, und traurig könnte es auch werden für Mercedes, ne? Wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, dass die Hitzewelle kommt und man diese großen Probleme nicht in den Griff bekommt, die man bei diesen heißen Temperaturen halt hat, dann wird es auch nicht vorangehen für Russell und Antonelli. Dann wird aber auch weiter die Diskussion kommen, ob George Russell noch der richtige Fahrer für Mercedes ist, ob Max Verstappen nicht dahin gehen sollte. Es gibt immer noch die Gerüchte um die Performance-Klausel, wann auch immer sie greift, zur Sommerpause oder nicht, ob man da doch nochmal irgendwie den Switch macht. Boah, also es wird nicht weniger Themen geben für Toto Wolff in den nächsten Wochen.
Man könnte ja jetzt unken, Max Verstappen hat in den letzten Wochen alles dafür getan, dass die Performance-Klausel vielleicht greift. Ja. Und Antonelli hat gleich mitgeholfen. Ne?
Ja. Ja. Wir haben auch bald mehr Zeit. Wir machen ja keinen Podcast mehr, dann können wir auch für Mercedes fahren oder für Red Bull.
Hm. Ich kann auch Red Bull trinken, also wenn das jemand von Red Bull hört, schickt her, ich trinke euch das.
Ja, das waren sie also, unsere Gewinner und Verlierer. Hier bei unserer letzten Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie gesagt, das Kondolenzbuch ist eröffnet für den Podcast und ihr könnt eure Meinungen zu den Gewinnern und Verlierern gerne unter unsere Social Media Kanäle setzen. Ob ihr es genauso seht wie wir oder nicht, das interessiert uns natürlich immer. Das heißt, schreibt gerne unter unseren Instagram-Kanal, unseren Facebook-Kanal, unter Twitter oder X und natürlich auch bei YouTube unter das Video immer am Mittwoch. gibt es die aktuelle Ausgabe von Starting Grid auch als Videopodcast. Also gerne auch da abonnieren, reinfolgen und uns ja mit eurem View und eurem Daumen hoch unterstützen. Das wird uns sehr, sehr freuen. Unsere Gruppen sind natürlich geöffnet, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und der Discord-Channel, die werden dann eher so Memorandum-Gruppen werden, dann in den nächsten Wochen, wo vielleicht auch nochmal die ein oder andere Erinnerung ausgetauscht wird über diese 9 Jahre Starting Grid, die es dann geworden sind. 9 ist auch eh die schönste Zahl, muss man sagen, Ulf Kirsten ist die 9, also
Giovanna Elber früher.
Giovanna Elber, ja. Ja, es war nicht alles schlecht, es war nicht alles gut, aber Starting Grid dank Nico Hülkenberg jetzt erstmal ausgelöscht. Aber wir wollen nochmal diesen Podcast hier ausklingen lassen, wie immer. Dennis, mit einem Blick auf unsere Tippspiele. Und ja.
Sehr gerne, Kevin, sehr gerne.
Es ist ein weinendes und lachendes Auge, mit dem dieser Podcast endet. Dennis, du wolltest das ja machen, jetzt musst du jetzt hier, mach
ganz,
doch mal jetzt.
Ganz genau, ich würde gerne, bevor Kevin dann gleich weitermacht, den Tippspiel-Tagessieger announcen.
In Gruppe 1 und 3.
In Gruppe 1 und 3. From Bonn, Germany, the one and only Kevin Scheuren!
Yes, yes, ich hab's geschafft. Im letzten Podcast auch nochmal einen Tagessieg bei Kicktipp geholt. Es war lange überfällig. Ähnlich wie Nico Hülkenbergs ja. Erstes Podium ist auch das lange überfällig gewesen, dass ich meinen Tagessieg geholt habe. Mit 65 Punkten teile ich mir in Gruppe 1 mit Alex 3 den Tagessieg und in Gruppe 3 habe ich ihn alleine bekommen. Aber die meisten Punkte des Wochenendes hat in Gruppe 2 der Thomas gesammelt mit 67 Punkten. Also Gratulation an Thomas. In unserem Tippspiel habe ich auch gewonnen, Dennis, hier 2:1,5. Ja, damit führst du mit 19 Punkten zu 13 insgesamt. Mein, dabei bleibt
reichte noch. Nicht mehr, reichte nicht mehr.
Zeit reichte nicht mehr aus. Im Kicktipp-Spiel führt in der Gesamtwertung Home Creek 1 aus Gruppe 2 mit 661 Punkten vor Pupfer aus Gruppe 1 mit 653 Punkten und Tiger Trojan Senior mit 635 Punkten aus Gruppe 3. Den Tagessieg im F1 Fantasy-Spiel teilen sich Grindel Racing von Christian und Das Goon von David mit 290 Punkten. In der Gesamtwertung führten Noemi mit ihrem Team Team Turbo mit 2.719 Punkten vor Günther und dem Team McLaren Racing 2 mit 2.717 Punkten, also 2 Punkte Abstand nur zwischen den beiden. Und auf Platz 3 Daniel mit seinem Team Visa Kick HP Aldi Racing mit 2.683 Punkten. Also euch allen auch natürlich Gratulation. Die Spiele lassen wir noch weiterlaufen. Für den Rest der Saison soll euch ja den Spaß nicht nehmen. Und tja, Dennis... Das war's also. 9 Jahre Starting Grid enden mit dem Podium von Nico Hülkenberg. Obwohl, Dennis, ich krieg hier gerade eine Sprachnachricht rein. Ich glaube, da müssen wir mal eben reinhören.
Hallo Kevin, Nico Hülkenberg hier. Ich habe ja gehört, dass du mir das Podium nicht zugetraut hast und auch nicht wolltest, dass ich das wolle. Aber ich bin einfach gut darin, Zweifler zum Schweigen zu bringen. Ich nehme dir das nicht übel und erlaube dir hiermit, mit deinem Podcast weiterzumachen. Der muss ja wegen meines Erfolgs jetzt nicht enden. Aber vergiss nie, dass man mich nicht abschreiben sollte. Also, ciao.
Danke, Nico Hülkainberg. Oh, Erleichterung. Nico Hülkainberg erlaubt uns weiterzumachen, Dennis.
Ach, schön. Ach, der Montag hat doch noch einen Sinn. Ich dachte, ich werde schon zu Garfield. Hasse den Montag. Verwahrlose. Ja. Aber jetzt ist zum Glück.
Danke, Nico. Danke, danke, Nico. Danke für alles. Gratulation zum Podium. Ja. Natürlich geht Starting Grid weiter, aber das ist trotz alledem ein emotionaler Tag natürlich, ne? Weil Nico Hülkenberg schafft zum ersten Mal aufs Podium und ja, wir hoffen, dass ihr Spaß an dieser Folge hattet. Nächste Woche machen wir einmal Pause, da gibt es keine Ausgabe von Starting Grid. Danach die Woche melden wir uns dann wieder mit einer Ausgabe, jetzt muss ich selber mal gucken, Und das ist dann schon die Vorschau auf den großen Preis von Belgien. Ja, also nächste Woche ist einmal Pause und dann machen wir weiter mit dem großen Preis von Belgien mit der Vorschau darauf. Also dann am 21. Juli geht es weiter mit Starting Grid. Abonniert uns, wo immer ihr uns abonnieren könnt, bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer es geht. Seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Lasst eine Rezension da, wenn ihr möchtet. Und ja, Dennis, vielen Dank, dass du Teil dieser 9 Jahre geworden bist und natürlich, dass es auch noch weitergeht und wir selbstverständlich den 10. Geburtstag von Starting Grid nächstes Jahr zusammen feiern werden.
Aber sowas von. Ja, danke zurück, Kevin, dass ich Teil sein darf von diesem wundervollen Podcast und ich wünsche allen eine zauberhafte Woche und ein kleiner Appell noch jetzt, wo Nico Hülkenberg dieses Podium geholt hat. Ich hoffe, Deutschland sieht, dass Formel 1 Spaß machen kann und ich würde mir wünschen, dass Nico Hülkenberg vielleicht mit diesem Podium doch den ein oder anderen Zweifler hier wieder rankriegt und dann unterstützen wir, glaube ich, Kevin auch ganz gerne, um wieder reinzufinden in die Formel 1 und auf dem neuesten Stand zu sein.
Ganz genau. Und bis zur nächsten Ausgabe dann in 2 Wochen. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.